Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Töne und Temperamente für Eilige. Heute nehme ich Sie mit auf eine Reise in die Osterzeit und widme mich einem besonderen Werk von Johann Sebastian Bach, dem Osteroratorium, Bach-Werkeverzeichnis 249. Es ist ein Werk, das tief in der christlichen Osterbotschaft verankert ist, mit einer Musik, die sowohl festlich als auch tief spirituell ist. Doch hinter diesem Werk steckt auch eine Geschichte, die einen Einblick in Bachs Leben und seine Zeit gibt. Also lehnen Sie sich zurück und lassen Sie sich entführen. Stellen Sie sich vor, es ist Ostern. Ostern im Jahr 1725. Die Kirchenglocken läuten, die Gemeinde strömt in die Nikolaikirche in Leipzig und alle sind gespannt, was der Thomaskantor heute für sie bereithält. Und dieser Thomaskantor, das ist niemand Geringeres als Johann Sebastian Bach. Johann Sebastian Bach war ein Mann von unermüdlicher Arbeitskraft. Und er war ein Meister der Kirchenmusik. Im Jahr 1725, als Bach das Osteroratorium komponierte, hatte er sich bereits einen hervorragenden Ruf in Leipzig erarbeitet, wo er seit 1723 als Kantor der Thomasschule und Musikdirektor der Stadt tätig war. Bach hatte in dieser Zeit bereits einige der größten geistlichen Werke seiner Karriere komponiert, darunter die Johannespassion und die Matthäuspassion. Doch während er in der Passionsmusik den Leidensweg Christi thematisierte, griff er im Osteroratorium das freudige Ereignis der Auferstehung Jesu auf, ein Herzstück des christlichen Glaubens. Bach komponierte das Werk für die Aufführung in der Osterwoche. Und es wurde nicht als vollständig festgelegtes Oratorium im klassischen Sinne geschrieben, sondern als eine Mischung aus geistlicher Musik und dramatischen Elementen, die sowohl Chor- als auch Solopartien umfasst. Der Handlungsablauf ist ungefähr folgender. Auf die Nachricht von der Auferstehung Jesu eilen zwei seiner Jünger zum Grab. Sie treffen dort auf Frauen aus der Anhängerschaft Jesu, die um ihn trauern und den Leichnam salben wollen. Die Jünger finden jedoch das Grab leer vor. Nur das Schweißtuch Jesu ist zurückgeblieben und die Frauen berichten von einem Engel, der ihnen gesagt habe, Jesu sei auferstanden. Für das Osteroratorium wurde die Zahl der Solisten auf 4 beschränkt. Maria Jakobi und Maria Magdalena, Petrus und Johannes. Und in Bachs Musik ist jede von ihnen einer Stimmlage zugewiesen. Die beiden Marien singen Sopran und Alt, Petrus Tenor und Johannes Bass. Überraschend und in Bachs Oratorien einmalig ist das Fehlen des Evangelisten und damit des biblischen Berichts. Dessen Kenntnis wird hier also vorausgesetzt. Die Handlung wird allein durch die Dialoge vorangetragen. Damit nähert sich Bachs Osteroratorium jenem Typus einer weltlichen Kantate, den er als Drama per Musica, also musikalisches Drama, zu bezeichnen pflegte und dessen Text im Wesentlichen in Rede und Gegenrede von meist 4 Personen besteht. Weltlichen Vorbildern entspricht auch die Eröffnung des Oratoriums mit einer prächtigen instrumentalen Sinfonie. All dies Neuartige und Ungewohnte mag gewiss für Überraschung gesorgt haben bei den Leipziger Gottesdienstbesuchern jenes Ostergottesdienstes und gewiss hat es auch danach noch allerhand Gesprächsstoff dazu gegeben. So sind wir Menschen. Uraufgeführt wurde das Osteroratorium vermutlich in der Nikolaikirche zu Leipzig und Bach nutzte viele bekannte musikalische Techniken des Barocks dafür. Bach schmückt sein Osteroratorium mit dramatischen Arien und schwungvollen Chören aus, und in seinem Brief an den Kantor Johann David Heinichen beschreibt Bach die Aufführung des Werkes als besonders feierlich und stellt fest, dass es den Zweck hatte, die Osterfreude durch Musik zu vermitteln. Was man in Leipzig zur damaligen Zeit freilich nicht wissen konnte, war die Vorgeschichte der Ostermusik. Denn das Original war eine weltliche Kantate. Eine Kantate, die Bach nicht lange zuvor zum Geburtstag des Herzogs Christian von Sachsen-Weißenfeld geschaffen und am 23. Februar 1725 in Weißenfels aufgeführt hatte. Bachs Leipziger Hörer werden das Werk sicherlich ganz unbefangen aufgenommen und keinen Gedanken daran gehegt haben, dass all die Schönheiten der Musik gewissermaßen nur geborgt seien und ursprünglich mit einem anderen Text, einem anderen Zweck gedient haben könnten. Der prächtige Instrumentalsatz zu Beginn ist glänzend geeignet, eine Ostermusik zu eröffnen. Es ist ein Stück aus dem Geist der brandenburgischen Konzerte, ein festliches Mit- und Gegeneinander-Musizieren der Orchestergruppen, der Trompeten und Pauken, des Trios von Oboen und Fagott, der Streicher, die wechselnd Gelegenheit haben, führend hervorzutreten. Das Osteroratorium besteht aus 11 Sätzen und wie bereits erwähnt, führte Bach es zum ersten Mal am 1. April 1725, ein Ostersonntag, auf. Es ist eine feierliche und fröhliche Darstellung der Auferstehung Jesu und es ist leichter und beschwingter als die Passionen und hat eine größere Betonung auf die Freude und den Triumph des Lebens. Das Werk beginnt mit einer eindrucksvollen Eingangsmusik, die die Ostermorgenfreude thematisiert und die Auferstehung Jesu feiert. Die Melodie ist hymnisch, prächtig und optimistisch, mit einer energetischen Instrumentation, die eine feierliche Stimmung erzeugt. Ein schönes Beispiel für die feierliche Musik ist auch der Chor. Kommt, eilet und laufet, ihr flüchtigen Füße, erreichet die Höhle, die Jesum bedeckt. Der Chor, der also die frohe Botschaft von Christi Auferstehung thematisiert. Dies ist eine der wichtigen Stellen im Werk, die durch ihren Triumph und ihre Freude das gesamte Oratorium prägt. Bach arbeitet hier mit der Vokalmusik und instrumentalen Begleitung in perfekter Balance, was typisch für seine Art war, Musik zu gestalten. Der theologische Hintergrund des Oratoriums könnte nicht klarer sein. Die Auferstehung Jesu ist das Zentrum der christlichen Heilsgeschichte. Bach versteht sich als ein Musiker, der diese zentrale Botschaft durch seine Musik vermitteln will. Und dies geschieht auf eine sehr persönliche Weise. Während die Passionen von Bach häufig die menschliche Tragödie und das Leiden Christi betonen, geht das Osteroratorium den anderen Weg. Es feiert die Erhebung und die Erneuerung. Bach nutzt die Musik als Medium, um Glauben und Hoffnung zu verbinden. So bringt die Musik die Freude über das Leben und den Sieg über den Tod in die Ohren der Zuhörer. Das gesamte Werk zeigt eine Überwindung der Dunkelheit durch das Licht des Lebens. We'll be right back. Albert Schweitzer beschrieb die bachsche Kirchenmusik als die Musik des Geistes, weil sie für ihn immer tiefe theologische Wahrheiten mit der Musik in Einklang brachte. In Bezug auf das Osteroratorium meinte Schweitzer, dass Bachs Musik den Sieg des Lebens über den Tod auf eindrucksvolle Weise darstellt. Obwohl das Werk zu seiner Zeit gefeiert wurde, geriet es im Laufe der Jahrhunderte etwas in Vergessenheit. Heute wird das Osteroratorium immer noch gerne in der Osterzeit aufgeführt, aber es steht in der Popularität oft hinter den großen Passionen Bachs zurück. Im Vergleich zu den Passionen ist das Osteroratorium viel weniger tragisch und auch weniger melancholisch. Stattdessen ist es ein feierlicher Festakt. Musikalisch gesehen könnte man vielleicht sogar sagen, dass das Osteroratorium das Gegenteil einer düsteren Darstellung des Todes und vielmehr ein Lobgesang auf das Leben und die Hoffnung ist, die mit der Auferstehung Jesu sehr eng verbunden sind. Daher ist das Osteroratorium von Johann Sebastian Bach mehr als nur ein Werk der Musikgeschichte. Es ist eine Feier des Lebens, des Glaubens und der Freude über die Auferstehung. Es erinnert uns daran, dass Musik nicht nur als Unterhaltung dient, sondern als Ausdruck der tiefsten menschlichen Sehnsüchte und auch Emotionen sowie der Hoffnung. Preis und Dank steht am Schluss des Fürstenglückwunschs, der mit Triumphgesang eingeleitet wird und von einem Tusch der Trompeten und Pauken verziert wurde. Und im Oratorium ist die Botschaft nun, Hölle und Teufel sind bezwungen. In den Schlusszeilen klingen noch einmal uralte Motive an. Es öffnet sich die Tür zum Himmelreich, so heißt es in einem der alten Osterspiele. Und gemeint ist es gleichermaßen, also für den auferstandenen Christus, wie für uns Menschen. Wie so oft bei Bach erscheint im Osteroratorium Tradition als wirkende Kraft. Es wird Geschichte zur lebendigen Gegenwart. Wenn Sie nun also in den kommenden Tagen vielleicht das Oratorium hören, by the way, mir gefällt besonders gut die Interpretation des Bach-Kollegium Japan unter der Leitung Masaki Suzuki aus dem Jahr 2005. Also wenn Sie in den kommenden Tagen das Osteroratorium hören, denken Sie daran. Diese Musik wurde nicht nur für die Kirche geschrieben, sie wurde für das Leben geschrieben. Das war eine Folge von Töne und Temperamente, das wohltherapierte Klavier. Danke, dass Sie sich zugeschaltet und bis hierhin gelauscht haben. Schön wäre es, wenn Sie diesen Podcast bewerten und abonnieren. Denn damit erhöhen Sie seine Reichweite und das wiederum würde uns sehr helfen, denn dann werden wir mehr gehört. Und wenn Sie dazu keine Lust oder Zeit haben, dann ist das auch in Ordnung. A bientôt!